Und es ist mir wichtig oder ein Gebet oder hoffe ich darauf, dass Gott ihn besser kennenlernen können, ein bisschen tiefer in ihm kommen können. Und das glaube ich, dass also der eine oder andere kann ein paar Fragen im Leben oder Fragen an Gott oder wie auch immer zur Stille kommen bei Gottes Wort. Ich fange mal an mit einer guten Geschichte. Vielleicht ihr habt mal diese Geschichte gehört. Eines Tages wünschte sich ein König ein Bild, das bezeichnen sollte, das Frieden bezeichnen sollte. Er rief zu sich drei von den besten Maler, die in seinem Königpalast war. Nach mehreren Stunden von Malen und Malen musste die Bilder vor den König gelegt werden. Der erste Maler hat ein Bild, das ein stilles Meer mit blauem Wasser, dessen Strand mit frühlingsfrischer Blume, die hat geblühtet. Der zweite Maler hat ein Bild, das einen mächtigen Engel, der über den Palast schwebte. Er strahlte mit mächtigem, goldem und weißem Licht. Und sein Licht funkelte über die ganze Palast. Aber das Bild, ganz besonders, des dritten Malers, das ihn besonders beeindruckte, war das eines schlafenden Vögels im Nest am Rand eines gewaltigen, stürmenden Meers. Das Vögel einfach schlief inmitten im Sturm. Wow, schönes Bild. Lass uns in Philipper 4, Vers 4 lesen. Da steht, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch, ich lese von Neu-Genfer, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch, seid fröhlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn bevorsteht. Macht nun um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Bringt euer Anliegen vor ihn. Vers 7. Dann wird der Friede Gottes, der alles Verstehen übersiegt, über euren Gedanken wachen und euch in euren Innersten bewahren, die ihr in Jesus Christus verbunden seid. Der Apostel Paulus schrieb diesen Brief. Er saß gerade im Gefängnis. Das glaube ich, das war in Rom. Er schrieb diesen Brief und es gibt keinen anderen Brief, die Paulus geschrieben hat, als dieses, wo er mit Frieden, Freude geredet hat. Wie der Prozess ausgeht, ist völlig ungewiss. Paulus weiß nicht, was passieren würde, ob er freikommt, ob er zu Tod verurteilt werde. Man könnte sogar vermuten, dass den verurteilten Paulus traumatisiert sein könnte. Er weiß nicht, ob, wie oder wann er getötet würde. Vielleicht jeder kleinste Geräusch, das ist ein Signal des Endes. Du kannst gut vorstellen, sein Herz klopft ohne Ende. Seine Hände wahrscheinlich schwitzen. Finger, vielleicht ist es kalt, ist im Gefängnis. Er hat wie ein Bauchweh, so ein Gefühl mit Durchfall. erkannte, wir können lachen, aber er erkannte ganz genau die Brutalität der römischen Soldaten, wie sie ihr Schwert an den Hals eines Verurteilten schleudern können. Brutal und hässlich wird das Gefängnis. Er weiß ganz genau. Er kann ein Bild, ein abgehackter Kopf, wahrscheinlich im Kopf haben. Wahrscheinlich hatte das. Er kannte von der Kreuzigung Jesus. Hat mal das Bild von Paulus. Er sitzt im Gefängnis. Aber dennoch redet Paulus immer noch von Freude. Und nicht nur für sich selber. Er fördert auch die anderen auf sich zu freuen. Aber die Frage ist, was könnte Paulus eigentlich passiert sein? Kann er überhaupt noch von Freude reden? Und dies den anderen auch befehlen? Und wenn noch, dann sollte einen klaren, festen Grund geben. Und dieser Grund müssen wir herausfinden. Ich finde, ein Befehl, sich zu freuen, kommt uns komisch vor. Nicht wahr? Lass uns ein kleines Experiment machen. Ich werde euch befehlen, euch zu freuen, ja? Okay. 1, 2, 3, 4. Freut euch. Lieber nicht. Das ist wie, sei spontan oder lächel doch vor dem Kamera. Ich kann zwar jemandem eine Freude machen durch ein Geschenk oder durch einen Witz, aber spontane Freude ohne Grund ist schwer nachzuvollziehen. Wo Begeisterung und Freude befohlen werden, ist es nur peinlich, glaube ich. Man fühlt sich dann noch schwer. Eine Geschichte, die mir im Sinn kommt, ist ein Mann, heißt Udo. Er fuhr von Sigmund Jähn, der erste Deutsche aus dem All. Sigmund mit seinem Bruder musste durch Zwickau in der DDR-Zeit, wo eine neue Brücke über Zwickau-Mulde eingeweiht würde, da musste der Jan Sigmund fahren. Und Udo mit seiner Schulklasse und anderen Schulkinder mussten über die besagten Straße stehen, mit ihr Winkelelemente schwenken. Udo aber musste gestehen, dass er bis zu diesem Tag gar nicht wusste, dass eine neue Brücke da war. Und somit auch nicht, dass diese jetzt fertig war. Er hat ihn auch nicht überhaupt berührt. Kein Interesse daran gehabt. An dem Tag, es gab erfreute Menschen geborgt, die ihr Freude ausdrücken wollen mussten. Also, es war nichts ganz Besonderes für ihn. Also würde sie gar nicht gefragt, sondern haben sich auf Befehl gefreut und gejubelt und die Überlegenheit des Sozialismus gefeiert. Ist das aber nicht absurd, unehrlich zu sein und sich schwer zu tun, und wie gesagt, peinlich. Und solche gehöchelte Freude habe ich auch erlebt in meinem Leben, auch von Christen. Und das ist auch nicht weniger peinlich. Aber warte mal. Soll das heißen, dass wir unsere schlechte Laune und Ärger und so weiter freilassen müssen? Denn authentisch sein heißt, sei wer du bist. Willst du jemanden schlagen? Tu es. Heißt es? Aber wenn Paulus nun zur Freude aufruft und es ist nicht peinlich wird, es ist nicht die Rede von authentisch sein, dann muss es einen festen und einen klaren Grund geben. Wahre Freude wahre und Freude kommt von einem klaren Grund. Und diesen klaren Grund müssen wir haben. Ich habe in meinem Wörterbuch versucht, das Wort zu erforschen. Was heißt wirklich Freude? Freude ist ein Gefühl von Glück, Frieden, Zufriedenheit. Es ist das Gegenteil von Trauer. Freude ist verbunden mit einer inneren Weichheit, Wärme der Seele, Gefühle einer inneren Weite und hat das Gefühl von Leichtigkeit. Das erhöhende Gefühl hat etwas von Schweben zu tun. Ja? Ja, beinahe zu fliegen. Das ist aber nicht mit Spaß zu verwechseln. Glaube ich. Wir wissen auch ganz besonders, dass Freude auf etwas baut. Wir von uns, dass Daniel und Wiebke Julie Chloe haben. Es ist ein tolles Gefühl, ein Eltern zu werden. Ich bin Papa seit 6 Monaten, glaube ich. Aber lass uns fragen, sollen wir denen reden, wie man Glück findet? Ist die Frage. Ihr kennt das Film Das Streben nach Glück. Der Film stellt dar, Glück muss durch harte Arbeit verdient werden. Sollen wir alle Kinder bekommen, um glücklich zu sein? Glaube ich nicht. Paulus Situation widerspricht normale Sicht von Freude. Das Gefängnis ist, wo wenigstens über Freude geredet wird. Und damit stellt uns Paulus eine Aufforderung, ein Paradox. Was ist Freude? Und wie können wir Freude bekommen? Jesus macht noch schlimmer. Er sagt, wer um Jesus willen auf alles verzichtet, was im Prinzip als Glück gelten mag, der verliert dabei nicht nur sein Leben, Achtung, er findet das Leben. Er wird glücklich. Schwer, oder? Das heißt, Freude ist nicht nur jenseits des Wohlgehens zu finden. Paulus Situation entspricht auch keiner fröhlichen Situation. Und um seinen Anspruch auf Freude darauf zu beziehen, müssen wir darauf kritisch gucken und fragen. Und deshalb glaube ich, dass ein Befehl zur Freude, wo es kein Freude geben sollte, nur gerechtfertigt wäre, wenn wir einen solchen Befehl anders verstehen, nämlich Ruhe in dem Herrn zu bewahren. Es ist eine Aufforderung an uns, Ruhe bei Gott zu suchen und zu finden. Denn nirgendwo sonst ist die wahre Freude und die bleibende Freude zu finden. Gott scheint mir in diesem Sinne als das feste und klaren Grund, worauf wir echte Freunde zu finden können. Diese Aussage, Ruhe in Gott zu bewahren, ist auch sehr ähnlich in 2. Mose 14,3, Kapitel 14,3, steht da, Paulus sagt, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Moses sagt das, als das Volk Israel am Schilfmeer war. In wenigen Minuten musste das Volk von einem ägyptischen Soldaten ausgerottet werden. Die hatten Angst zu sterben. Was sagt Moses? Sei still. Eine solche Aussage ist so schwer nachzuvollziehen. Damit ist Freude nicht als Spaß haben zu verstehen. Und es ist nicht etwa für diejenigen, die es ihnen gut geht. Wenn man genau über Paulus' Situation nachdenkt, lass uns in Paulus' Situation uns einsetzen, glaube ich nicht, dass Paulus eine Störung von Glückshormonen hat. Das Gehirn sowieso schüttet keine Glückshormone in bedrohliche Situationen. Es sei denn, wenn Paulus Drogen genommen hat oder eine Überdosen von Schokolade gegessen hat. Aber das können wir auch nicht glauben. Ruhe und still sein ist natürlich selbstverständlich, wenn alles gut geht und alles glatt läuft. Ruhe in hoffnungslosen Situationen zu bewahren, hat meistens einen ungewöhnlichen Grund. Ein solchen Verhalten, Ruhe und Stille zu sein, angesichts Probleme, ist sowohl eine bewusste Entscheidung, als auch ein geistliches Faktum. Die Bibel nennt ein solches Verhalten Selbstbeherrschung. In Galater 5, Vers 22. Es ist ein Frucht des Geistes und wird nicht von Gott geschenkt, weil wir Christen sind. Nein, diese Frucht muss gewachsen, muss reif werden. Sie muss gegossen werden, beschnitten, verschnitten und mit Geduld darauf gewartet werden. Es ist eine persönliche Entscheidung und nicht die Antwort der äußerlichen Umstände. Genauso wie die schlafenden Vögel. Ein ruhiges Herz ist deshalb der Basis für Freude. Wahre Freude, glaube ich, kommt von Gott. Dieser Aufruf zur Freude, Paulus sagt, hat eine Blickrichtung zu der Herr ist nah. Auf Gott bezogen ist diese Freude. Freude hat mit der Gewissheit zu tun, dass Gott da ist. Ich glaube, das größte Lüge, die jemals die Menschheit überfallen hat, ist die, dass wir allein sind. Diese Lüge treibt Naturwissenschaft, um genau zu feststellen, ob wir die Einzige in diesem Universum sind. Ich war vor kurzem im Planetarium in Bochum und wir haben in Ewigkeit geguckt und man springt von einem Universum zu einem anderen Universum und es geht noch weiter und weiter und weiter. Und die Wissenschaftler wollen feststellen, dass es gibt ein Intelligenzleben irgendwo anders, außerhalb unseres. Aber das ist sehr absurd, wenn wir Menschen immer behaupten oder Angst haben, dass es keinen Gott gibt. Damit können wir auch Gott nicht ernst nehmen. Wir können Gott nicht ernst nehmen und wir können ihm auch keine Ehrfurcht zeigen. Und deshalb ist der Zweifel da, ob er mit uns ist, ob er mit uns gut meint und ob er unsere Sorge wahrnimmt und unser Gebet überhaupt hört. Sorgen zeigen sich deshalb als Sünde. Und Paulus mahnt uns darüber, sorgt euch nicht. Sünde ist auch deswegen ein Beziehungsbegriff zu verstehen. Und es geht um eine gestörte Gottesbeziehung mit dem Menschen. Er zeigt sich deshalb in Mangel an Vertrauen an Gott, sowie die Verfehlung, die Liebe zu ihm. Aber sich zu sorgen, ist doch auch menschlich. Jeder versteht das. Sollen wir wie Indianer, die kein Schmerz sein? Die Antwort natürlich ist nein. Das können wir auch nicht leisten. Dafür zu sorgen, dass deine Kinder zur Schule gehen, es ist okay. Aber sich zu sorgen und Angst machen und krank werden und schwitzen, ob sie nach Hause noch am Leben kommen werden, ist was, etwas anders. Paulus will uns nun daran erinnern und uns ermutigen, wieder den Blick auf Jesus zu werfen. Unsere Sorgen müssen wir auf Jesus zu werfen. Die Gewissheit von Gottes Nähe hilft uns deshalb, die nötige Sorge zu haben, ohne in tiefste Verzweiflung zu kommen oder geraten zu werden. Deshalb schreibt Paulus, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersiegt, wird euren Herzen, eure Gedanken bewahren. Es geht darum, das Herz in der Ruhe Gottes zu bewahren. Das Herz sollte oder das Herz soll nicht vergiftet werden. Und ich glaube, das Gift ist das Gefühl, allein zu sein. In der Bibel, es gibt zwei Dimensionen, Gottes Nähe zu verstehen. Wenn Paulus sagt, der Herr ist nah. Die erste Version ist, die Nähe Jesus ist eigentlich als endzeitlich gemeint und zum anderen als Immanuel, Gott mit uns zu verstehen. Wir freuen uns zum einen auf seine Nähe, dass er mit uns ist, wir in Gemeinschaft mit ihm. Der Kirchvater Augustin hat mal gesagt, glücklich, wer hat, was er sinnt. Glück ist deshalb erfüllte Sinnsucht, denn viele Gegenstände sind vergänglich. Also derjenige, der glücklich werden will, soll sein Sinnsucht auf das richten, was ewig und unvergänglich ist. Und nun ist alles zeitlich und vergänglich, außer Gott. Darum ist es das größte Glück, Gott zu haben. Wir können aber auch sagen, ich freue mich darauf und erwarte ich, dass Jesus wiederkommt und mich heimholt. Und ich freue mich, ewiglich bei ihm zu sein. Freude denn lässt sich zeitlich auch auf die Zukunft beziehen. Sie ist die Vorfreude, das Begierde, die Hoffnung auf die ewige Seligkeit, das ewige Schöne bei Gott, wo unsere Tränen von Jesus selbst abgewischt werden. Das mag ich. Wie können wir Gottes wahre Freude bekommen in unserem Alltag? Ich gebe euch praktische Anwendungen. Zunächst, trainiere deinen Verstand, dein Unterbewusstsein immer darauf, dich auf Jesus oder auf Gottes Handeln im Ganzen, aber auch im Einzelnen zu konzentrieren und lerne, ihm darin zu vertrauen. Ich gebe euch ein Beispiel. Unsere Welt, oder wir können unsere Welt mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen oder sinnvoller machen. Aber wir können auch uns entscheiden, worauf wir konzentrieren wollen. Das ist interessant. Ich als Musiker, wenn ich Musik höre, wie heute, ich höre, wie jede einzelne Instrument und jede Stimme klingt. Das ist mir sehr wichtig. Der Klavier, der Sänger, die Gitarre und wie das Ganze zusammen klingt. Ich entscheide, was ich höre. Wir können auch unsere Aufmerksamkeit auch bewusst auf Gottes tägliches Tun steuern. Es ist möglich. Stell dir ein Secret Service oder ein FBI Service auf Gottes Spüren, auf sein Tun am Tag. Suche deshalb zwei oder vier Dinge, worauf du wirklich, 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 wirklich dankbar bist und worauf du wirklich glaubst. Boah, da sollte an Gott dahinter gestanden hat. Auch Zufall ist ein Werkzeug, glaube ich. Freude denn handelt sich um Erlösung Geschichte. Freude bricht aus, wo kleine und große Noten zum Guten gewendet werden. Und dann wirst du bald merken, dass deine Liste länger wird. Nicht nur vier Sachen, aber es geht noch mehr. Gott ist aktiv. Wirst du das merken? Der Blick auf Jesus bringt uns zur Freude. Fällt aber uns dieser Blick zu haben, dann wird unsere Freude vom Lebensumstände und Stürmen abhängig werden. Als zweites, nimm dir Zeit. Sei still vor Gott, auch im Gebet. Unser hektischer Tagesablauf, glaube ich, schaltet uns oft von alle Möglichkeiten von der Stimme Gottes zu hören. Nimm 5-10 Minuten am Tag. Sei still vor Gott. Höre, bete oder lies die Bibel oder ein geistliches Buch. Gott wird dir helfen, wieder zentriert zu werden und auf Jesus Christus aufgerichtet zu werden. Und 5-10 Minuten, das ist nur vielleicht Anfangspunkt. Aber es kann noch länger werden. Beten, glaube ich, soll das Ergebnis unserer Zuversicht auf seine Nähe. Man betet, weil man glaubt, dass Gott da ist. Ich denke, dass es ist okay, an Gott zu verzweifeln. Es ist okay. Ob er genau tun, was wir von ihm verlangen. Aber auf keinen Fall ihm nichts verzweifeln, ob er uns hört. Da müssen wir nicht verzweifeln. Gebet, glaube ich, ist keine Einkaufsliste. Nein, vielmehr ist ein Tat des Glaubens und ein Herzunterhaltung. Gebet deshalb enthält auch die Einkaufsliste, Danksagung, Weinen, Anklage, Gesänge und schließlich Ruhe und Zufriedenheit in der Zuversicht, dass Gott hört. Als drittens, auf die Gewissheit von Gottes Nähe können wir eine gesunde Basis für positive Denken aufbauen. Man kann mit Zuversicht sagen, siehe das Schöne, dass die Liebe Gottes inmitten mein Leben, die Möglichkeiten, die ich habe, die Chancen, die ich auch in Krisen und Problemen liegen. Es gibt diese typische Beispiel von positiv denken, das Glas ist halb voll als halb leer. Das kann man auch sagen, wenn man Zuversicht hat, dass Gott im Ganzen ist. Aber Paulus lädt uns nicht zum positiven Denken. Die Veränderung unserer Perspektive fängt nicht von außen, sondern von innen, indem wir auf Gottes Handeln im Ganzen schauen. Paulus rät uns nicht nur, das jeweils Gute eine Sache zu sehen. Schon gar nicht rät er uns, schwarz-weiß zu sehen. Er lädt uns ein, Gott in jeder Situation zu sehen. Und als letztes, eure Güte soll allen Menschen bekannt werden, sagt Paulus. Unser heutiger deutscher Sprache tut uns ein bisschen schwer, das Wort auf Griechisch zu übersetzen. Aber wir können das Wort Güte oder Milde, wir können auch als Freundlichkeit verstehen. Und diese Gewissheit auf Gottes Nähe und die daraus wachsende Freude oder fehlende Freude geht zusammen mit meinem Verhalten anderen Menschen gegenüber. Nicht beliebiges Handeln macht uns glücklich, nein, sondern ein solches, in dem jeder sein Potenzial voll verwirklichen kann. Es geschieht in einer Vielzahl von Lebenszügen. Man kann Klavier lernen, man kann eine neue Sprache lernen. Da kann man auch Freude gewinnen. Ja? Aber Paulus verrät uns was ganz Besonderes. Er sagt, Glück oder Freude ist auch mit Menschenfreundlichkeit zu sehen. Das Glück hängt von der Qualität unser Handeln und nicht die Quantität unser Handeln. Diese Qualität zeigt sich in unserer Zeit, unserer Treue, unserer Hingabe, unserer Gaben sogar. Aber lass uns nicht täuschen, Gutes tun fängt nicht auch von außen oder nett sein, sondern von innen auch. Es kommt von der Gewissheit, dass Gott für und durch uns seine Nähe, seine Liebe dieser Welt erweist. Ich glaube, dass wir glücklich sind. Ich bin glücklich. Das kann ich 100% sagen. Ich bin ein glücklicher Mann, weil ich weiß, Gott ist in meinem Ganzen, in meinem Ganzen. Wenn wir an Jesus richtig denken, glaube ich, Jesus war ein Mensch, der Gott im Zentrum hat. Er vertraute ihm, weil Gott oder Gott war sein Vater, er war in seiner Mitte. Und darin hatte er Mut, er war voll Freude, er hat viele geheilt. Und er hat darin Menschenfreundlichkeit auch gezeigt, überall, wohin er ging. Diese Aussage von Falk hat mein Leben so lange begleitet. Ich weiß nicht, wohin mich Gott führt, aber ich weiß, dass er mich führt. Es ist mir egal, wo ich lande, aber ich weiß, dass er mich führt.